wenn dieses Netzwerk zu aktiv ist, dann können wir auch sehr leicht in die Depression verfallen oder halt uns ständig mit unseren vergangenen Fehlern beschäftigen, zum Beispiel. Also diese Selbstreflexion.
Manchmal haben wir die Leute irgendwo Schmerzen und sagen, ich verstehe das nicht, ich mache doch eh schon so viel Sport. Aber wenn du anschaust, wie die laufen sozusagen, dann trainieren die teilweise beim Laufen oder wenn die an irgendwelchen Geräten sitzen, trainieren die eigentlich in dieses falsche Bewegungsmuster noch richtig rein und verschlimmern eigentlich sozusagen den Schmerz. Ist der Effekt von Meditation vielleicht nur Einbildung? Ist es eher so ein Gefühl, das man hat, wenn man meditiert? Oder passiert da wirklich was im Kopf, im Körper, gesundheitlich? Und wie ist es eigentlich im Gehirn mit der rechten und der linken Gehirnhälfte? Die rechte Seite, die emotionale, die rhythmische, die Gefühlsseite? Oder die linke Seite eben auch die rationale Seite, die analytische Seite, die kognitive Seite. Ist das wirklich so? Kann man das Gehirn so unterteilen? Und wenn es denn so wäre, was würde das bedeuten für die Art und Weise, wie wir unser Gehirn wieder in Balance, in Ausgleich bringen, gerade dann, wenn wir uns so wirklich wie im Nebel fühlen, wenn wir manchmal nicht das Gefühl haben, klar zu sein? Ja, über Fragen wie diese und viele, viele mehr habe ich in meinem heutigen Gespräch mit dem wunderbaren Gehirnforscher Thomas Feiner gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Meditation tatsächlich im Gehirn wirkt. Denn mittlerweile kann man das wunderbar eben auch nicht nur messen, sondern tatsächlich auch sehen. Und zwar in einer viel feineren Form, als man das früher in der berühmten Meditationsforschung der 80er, aber vor allem auch 90er Jahre so kannte. Ich habe mit Thomas aber auch darüber gesprochen, wie zum Beispiel bestimmte Krankheiten, die ja oftmals Fehlfunktionen im Gehirn sind, wie man die diagnostizieren kann. Das heißt, zum Beispiel, es geht um ADS, ADHS, Depression, Burnout, viele Suchterkrankungen und so weiter. Alles das sind, wenn man es vom Gehirn her sieht, Fehlfunktionen im Gehirn. Und es ist mittlerweile tatsächlich möglich, diese Fehlfunktionen nicht nur zu sehen, sondern dann eben auch in bestimmten Trainingsprogrammen des Gehirns sozusagen neu zu konditionieren, sozusagen umzuprogrammieren, um dann eben auch bestimmte Krankheiten und Symptome lindern und sogar heilen zu können. Über das und vieles, vieles mehr haben wir gesprochen. Wenn du Thomas noch nicht kennst, Thomas Feiner ist der Gründer und auch der Inhaber des Instituts für EEG Neurofeedback. Das hat er schon 2008 gegründet, also über 25 Jahre Erfahrung, gerade eben auch in der Behandlung von ADS, ADHS, Depression, Sucht, Burnout und vielem, vielen mehr. Und in seiner Arbeit als Neurofeedback-Therapeut kombiniert er also ganz viele verschiedene Techniken. Zum Beispiel auch lässt er Dinge einfließen wie NLP, Photobiomodulation und vieles mehr. Und hat mit seinem Institut unglaublich viele Athleten, Führungskräfte, natürlich aber auch Schüler, Kinder, Künstler und so weiter betreut und ihnen geholfen, nicht nur wieder sozusagen ihre Symptome in den Griff zu kriegen, sondern auch wirkliche Leistungssteigerung, bessere Lernfähigkeit und so weiter und so fort zu erzielen. Er hat mit bekannten Größen auch meiner Branche gearbeitet, zum Beispiel mit Dr. Joe Dispenza, wo er ja bei den Großevents von Dr. Joe die Messungen, die EEG-Messungen, was dort im Gehirn passiert, eben auch begleitet und durchgeführt hat. Das heißt, der Mann ist wirklich belesen, er ist bewandert, er ist praktisch veranlagt und ich wünsche dir jetzt eine großartige Stunde roundabout in meinem Gespräch mit Thomas Feiner, wo du hoffentlich vieles für dich mitnimmst, vielleicht auch die ein oder andere Idee, was du für dich tun kannst, wenn du an einer der besprochenen Symptomatiken leidest. Vielleicht auch, wenn du jemanden kennst, der damit zu tun hat, dann leite bitte das Interview an diese betroffenen Menschen unbedingt weiter. Und gerade übrigens, wenn dich das Thema Meditation interessiert, möchte ich dir sagen, gerade gegen Ende des Gesprächs wird es dann nochmal richtig spannend, weil da sind wir ein bisschen tiefer nochmal eingestiegen in diese Thematik. Gerade auch, was übrigens Gefahren betrifft, die auch Meditation mitbringt. Und zwar nicht nur so theoretisch, sondern was man auch im Gehirn tatsächlich sehen kann. Aber trotzdem ist es natürlich, sind die Chancen deutlich größer als die Risiken, aber man muss sie beide kennen. Vielleicht bevor wir starten, eine ganz kleine Bemerkung. Aus meinem persönlichen Gefühl dieses Gesprächs war es so, dass wir am Anfang so ein bisschen zäh in das Gespräch eingestiegen sind, hatte ich den Eindruck, dass wir dass es erstmal so ein bisschen Aufbauarbeit auch von seiner Seite aus brauchte, um Menschen wirklich ins Thema einzuführen. Das heißt, lass dich am Anfang von diesem Gespräch bitte nicht davon irritieren, dass vielleicht viele Fachbegriffe auch mal kommen. Das ist also wirklich sehr lange inhaltliche, fachliche Erklärungen einfach auch von Thomas gibt. Je länger das Gespräch geht, desto mehr wirst du, glaube ich, verstehen, dass das eine notwendige Grundlage dafür war, dass man dann auch mehr versteht, worüber wir dann so im zweiten Teil des Gesprächs gesprochen haben. Also aus meinem Gefühl war es so, je länger wir gesprochen haben, desto spannender wurde es. Manchmal muss man erstmal so ein paar Grundlagen schaffen, so ein bisschen sanft in ein Thema einführen. Noch nicht gleich so tief, aber es wurde immer tiefer und immer interessanter, je länger das Gespräch dauerte. Also gib dem Gespräch ein bisschen Zeit und bleib wirklich bis zum Schluss dran. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thomas Feiner. Los geht's. Also, lieber Thomas, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Schön, dass du da bist.
Danke, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, sag mal, Hirnforschung ist ja ein Feld, in dem du nicht nur arbeitest, sondern ja auch mitforschst. Kannst du mal für alle, die jetzt hier am Anfang reinhören, gleich vielleicht eine der spannendsten Fragen gleich zu Beginn beantworten? Und zwar aus deiner Sicht, was ist so in den letzten paar Jahren für dich so das Spannendste aus dieser ganzen Hirnforschung, aus diesem ganzen Bereich der EEG-Arbeit, mit der du auch viel arbeitest, Neurofeedback? Was ist da so die spannendste Beobachtung, Neuerung, Erkenntnis, an der du da so dran bist?
Ja, da gibt es einiges, was spannend ist und was interessant ist für mich und, glaube ich, auch für viele, die im Gesundheitsbereich arbeiten, speziell im Bereich Psychotherapie oder auch bei anderen klinischen Störungen und Problemen. Aber das ist halt so ein weit umfassendes Feld und ich bin auf vielen Ebenen da unterwegs, nicht nur im klinischen Bereich, sondern eben auch in dem Bereich der Erweiterung der Erkenntnisse, die wir über unser Dasein bekommen können. Also sprich Themen wie Bewusstsein, Themen wie was passiert, wenn wir meditieren, was passiert, wenn wir uns in anderen Bewusstseinszuständen befinden. Das, glaube ich, ist eine der spannendsten Themen in den Neurowissenschaften ohnehin. Und so richtig eingestiegen bin ich in das Thema, wo wir angefangen haben im Institut, uns mit auch mit Forschung zu beschäftigen. Wir sind ja ein primär habe ich das Institut für EEG Neurofeedback gegründet, um Menschen eine umfassende Ausbildung zu ermöglichen im Bereich von Neurofeedback und Biofeedback. Diese Verfahren sind enorm gut dazu geeignet, viele Probleme, psychische Probleme, wie zum Beispiel Traumen oder Autismus oder ADHS, effektiver zu behandeln, weil wir da direkt mit dem Gehirn arbeiten. Die Frage nach, was hat mich in den letzten Jahren am allermeisten bewegt und womit wir uns beschäftigen im Institut, auch Forschung, was die Forschung betrifft, ist die Frage ja auch nach, was sind diese Veränderungen im Gehirn, was passiert, wenn wir zum Beispiel Informationen verarbeiten, wie können wir anhand der Art und Weise, wie das Gehirn auf einen bestimmten Stimulus reagiert, was können wir da rauslesen und was können wir da mit diesen Informationen anfangen, um mehr über uns, über unser Dasein, über unser Gehirn zu lernen und zu erfahren. Vor kurzem habe ich jetzt wieder einen Artikel gelesen, wo es wieder darum ging, wie komplex ist das Gehirn. Das ist, die Wissenschaftler haben dann gesagt, das ist das komplexeste, die komplexeste Ansammlung von Materie im ganzen Universum. Gut, soweit wir wissen, ist das Universum natürlich auch unendlich groß und wer weiß, ob es auf anderen Planeten intelligentes Leben gibt. Aber so was wir jetzt sagen können, ist es so eine unheimlich unglaublich Komplexität, die das Gehirn hat. Das ist unfassbar im Prinzip. Und wir kratzen immer nur noch an der Oberfläche. Aber diese Frage nach, was passiert, also wir stellen uns eher so einfache Fragen auf, was passiert bei einem Stimulus? Da gibt es zum Beispiel die sogenannten evozierten Potenziale. Und was mich daran interessiert ist, wie können wir ein Stück weit mehr erfahren, was das Gehirn macht, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Eine Studie, an der wir arbeiten, ist zum Beispiel die, wir nennen das Emotional Resilience. Da haben wir eine Emotional Resilience Studie, wo wir Probanden gebeten haben, positive Gedanken über sich selbst zu kreieren und dann negativ Gedanken über sich selbst zu kreieren. Und dann haben wir jeweils nach diesen Anführungsstrichen Übungen denen Bilder gezeigt, positive Bilder und Bilder mit eher negativem Inhalt. Und dann haben wir geschaut, was passiert nach nach einer Phase, wo man so ein tatsächlich ein schlechtes Selbstbild über sich erzeugt und ein positives Selbstbild über sich erzeugt. Und wie verarbeitet man dann zum Beispiel Inhalte, die stressig sind? Und es hat sich, also jetzt in den ersten, die ersten Ergebnisse zeigen tatsächlich, dass es ganz unterschiedlich ist, wie wir, wie das Gehirn reagiert, wenn wir wenn wir uns mit positiven Dingen beschäftigen, dann haben wir eine andere Reaktion auf Stress, wie wenn wir uns mit negativen Dingen beschäftigen, speziell wenn wir uns ein negatives Selbstbild erschaffen. Also wenn wir dauernd über unsere Fehler nachdenken, über das, was uns an uns selber stört. Also das ist ganz, ganz erstaunlich, wie es uns auch stressresistent macht oder stressanfällig macht. Und das können wir mit bildgebenden Verfahren, mit Hilfe von EEG, das ist ja eigentlich kein bildgebendes Verfahren. Das ist ja, man sieht ja nur da die Hirnwellen, was man da im Hintergrund, in meinem Hintergrundbild sieht. Das sind ja eigentlich ist kein bildgebendes Verfahren. Man sieht Hirnwellen, ja, aber diese Hirnwellen zeigen uns natürlich schon mal allein dadurch, dass wir sie, also wir können die Art und Form der Hirnwellen untersuchen und können schauen, ob da jetzt große oder kleine Wellen sind oder ob die Wellen sehr nah beieinander sind, dann sind es eher Beta-Wellen und wenn die eher weiter auseinander sind, dann sind sie Alpha-Wellen oder Theta-Wellen oder es ist langsame Wellen. Aber die heutige Möglichkeit, die wir haben, also mit den Computern, können wir diese Sachen digital auflösen, diese Hirnwellen und können daraus dann berechnen, was sich sozusagen in tieferen Strukturen des Gehirns abbildet. Man nennt das Verfahren LORETA, Low Resolution Electromagnetic Tomography. Und diese Technologie, die haben wir. Und mit dieser Technologie kann man also wirklich tiefer in das Gehirn reinschauen und kann schauen, was passiert bei bestimmten Gedanken oder Stimuli, ob man jetzt oder mit Bildern oder mit Tönen arbeitet.
Kannst du mal ein Beispiel geben? Also was konkret siehst du da mehr, als man jetzt, sage ich mal, weiß, was weiß ich, okay, der hat jetzt viele Alpha-Wellen, ist im, was weiß ich, kreativen Bereich oder einem Entspannungsbereich oder der geht eher Richtung Theta-Delta, also der ist am Einschlafen sozusagen mehr oder weniger. Also was sieht man noch mehr, dass man sich das noch besser vorstellen kann sozusagen?
Ja, was man, was die letzten 20 Jahre auch in der Neurofeedback-Forschung hervorgebracht haben, ist ja das sogenannte quantitative EEG. Das ist das EEG, wo man das mit einer Datenbank vergleicht. Also die Frage nach was kann man noch sehen in einem EEG, außer das, dass man sich die Formen der Wellen anschaut und die Art und Weise der Wellen, wie zum Beispiel Alpha, Theta, Gamma und so weiter. Da hat die Neurofeedback-Forschung das sogenannte quantitative EEG hervorgebracht. Diese Forschung ist eigentlich schon hat in den späten 60er Jahren begonnen. Man hat sich überlegt, das, was man das EEG, was ja klinisch interessant ist, das, was der Neurologe sich anschaut, der betrachtet nun tatsächlich die Art und Weise, wie die Wellen sich darstellen. Er sieht zum Beispiel bestimmte Spike-Wave-Komplexe, also Spitzen- und Wellenkomplexe, die ihn zum Beispiel Hinweise darauf geben, ob die Person an einer Epilepsie leidet oder ob sie bestimmte Muster hat, die zu, zum Beispiel, wenn jemand einen Hypoxie-Schaden hatte, dann hat der zum Beispiel vermehrt Theta und Delta-Wellen im Gehirn. und Verlangsamungen. Das Ganze ist natürlich klinisch unheimlich interessant, aber für die Behandlung von psychischen Erkrankungen zum Beispiel oder wenn man einen Sportler hat, dem man seine Leistung verbessern will, dann ist das für den erst einmal nicht so interessant, sich die Formen und die Hirnwellen anzuschauen in Bezug auf die Klinik. Was spannend bei der ganzen Geschichte ist, dass man nun eine Methode hat, mit der man das Auftreten der Gehirnwellen quantitativ erfassen kann und vergleichen kann mit einer gesunden Normpopulation. Das heißt, man hat angefangen, hunderte von Messungen zu machen an gesunden Personen aus verschiedenen Altersgruppen und ist dann hergegangen und hat natürlich unter sehr bestimmten Bedingungen geschaut, also die mussten alle normal gesund sein, natürlich mussten einen guten IQ haben, durften keine klinischen Erkrankungen haben, damit man wirklich eine gesunde Normpopulation hatte. Und das ist jetzt sozusagen die Datenbank, mit der wir jedes ankommende EEG vergleichen können. Das nennt sich dann QEEG. Das sind also dann diese typischen Brain Maps. Was man im Hintergrund und mein Bild sieht, ist eine sogenannte Spektrumsdarstellung, die auch ein Teil von einem QEEG ist. Wo man also sieht, wie hoch ist die Amplitude, also die Aktivität einer bestimmten Hirnwelle, zum Beispiel bei Alpha oder bei Theta. Man kann ja die Amplitude, also die Stärke des Signals, messen, aber auch die Welle an sich. Ne? Die Welle an sich bleibt ja gleich. Ne? Alpha hat zum Beispiel 8 bis 12 Schwingungen pro Sekunde. Und das heißt, Schwingungen, das heißt die Elektrizität, die Spannungsschwankungen, die das Gehirn erzeugt, finden etwa 10 Mal pro Sekunde statt. Ja? 10 Mal pro Sekunde geht es vom Positiven ins Negative oder umgekehrt. So, aber was uns dabei interessiert ist, ist nicht nur, dass man feststellt, okay, da hat eine Alpha-Welle, gut, die hat jeder. Ne? Also jeder erzeugt Alpha. Die Frage ist aber zum Beispiel, wie hoch ist diese Aktivität? Ist sie ausreichend hoch? Ja? Also normal heißt in dem Fall gesund normal oder ist sie zu hoch? Ist sie so hoch, dass es schon nicht mehr günstig ist, um ordentlich die Informationen zu verarbeiten?
Also immer
Oder
mehr Alpha ist nicht immer besser sozusagen.
nicht immer besser, nicht immer besser. Nein, dann ist auch die Frage, genau, und das ist der entscheidende Punkt auch, wo ist das Ganze? Ja, ist es im Frontallappenbereich, also im Frontalhirnbereich? Ist es da, stritzt da vermehrt auf? Dann ist es nicht so günstig, wie wenn es zum Beispiel mehr im hinteren Bereich, also
Weil, sag mal Beispiel, wenn das im Frontallappen ist, der Alpha überwiegend, was heißt das dann?
das heißt, man hat damit Probleme, wofür dieser Bereich im Gehirn zuständig ist und was dieser Bereich im Gehirn verarbeitet. Zum Beispiel verarbeitet der Frontallappen, der ist wichtig für unsere Planungsfähigkeit. Ja, der ist wichtig, um uns kurzfristig an Dinge zu erinnern. Man nennt es die sogenannten exekutiven Funktionen, Entscheidungsfindung. Ja? Entscheidungsfindung insofern, dass man eine Entscheidung zugunsten einer anderen fällt, dass man sagt, dass man die wichtigen Dinge vielleicht zuerst macht und die unwichtigen Dinge später. Und das ist das, zum Beispiel Menschen mit ADS oder ADHS-Problematik enorm Probleme haben, dass sie nicht gut priorisieren können. Und wenn man zu viel Alpha-Wellen zum Beispiel im Frontallappen hat, also Vergleich mit einer Datenbank, denn nur dann weiß man ja auch genau, ob das jetzt wirklich zu viel ist und wie. Also die Frage ist auch die, ab wann ist es dann auch problematisch? Das heißt nicht automatisch, dass es bei jedem problematisch ist, bei dem der Wert jetzt über der Norm ist. Es gibt ja auch Leute, die das ganz gut kompensieren und dann zum Beispiel auch eine besondere Art von Kreativität an den Tag legen. Aber meistens ist es so, dass wenn so ein Überhang, so eine übermäßige Aktivität von dieser Alpha-Amplitude ist, das ist meistens nicht gut für die. Ja, die haben meistens Probleme mit der Konzentration, mit der Entscheidungsfindung oder Priorisierung oder auch Aufmerksamkeitsthemen und so weiter. Das ist ein Aspekt. Allein wenn man schaut, dieses Alpha im Frontallappen, dann gibt es auch noch ein anderes Problem, was dann oft schwerwiegender ist. Wir haben ja auch eine Hemisphärenteilung. Ne? Wir haben also einen linken Frontallappen und einen rechten Frontallappen, also linkes und rechtes Gehirn. Und dann ist es so, dass man sehr häufig feststellt bei Menschen mit einer Depression, die haben dann auch eine sogenannte Alpha-Asymmetrie, eine ungünstige Alpha-Asymmetrie, dass also der linke Frontallappen mehr Alpha produziert als der rechte. Und das wäre dann zum Beispiel so eine Art Biomarker. Man nennt es Biomarker, wenn man bestimmte Muster im Gehirn findet, die sehr häufig zu bestimmten Problematiken führen. Und das ist dann auch etwas, was wir dann in der Behandlung von Störungen wie zum Beispiel einer Depression auch mit einbeziehen und dann auch die Möglichkeit haben, die übermäßige Aktivität in einem Bereich zu reduzieren mit Hilfe von Feedbackverfahren. Also Neurofeedback ist ja genau dafür geschaffen. Und damit reduzieren wir diese übermäßige Aktivität. Und was passiert? Den Menschen geht es besser. Die
Okay, Also das heißt jetzt mal ganz vereinfacht erklärt für alle diejenigen, die jetzt da nicht so tief drin sind oder die da recht neu sind im Thema, du kannst praktisch durch dieses QEEG, quantitativ heißt es, oder? Quantitativ ist, du kannst praktisch also genau feststellen, nicht nur welche Wellen wo oder was für Wellen da sozusagen in welcher Ausprägung da sind, sondern wo die sozusagen im Gehirn stattfinden und kannst dann sozusagen über deine Trainingsmethoden das Gehirn sozusagen dazu trainieren oder konditionieren in dem entsprechenden Gehirnbereich, wo sich dann, jetzt haben wir das Beispiel Alpha vorne im Frontalkortex gehabt, zu reduzieren tatsächlich. Das heißt, du kannst praktisch wie auf einer Waage sozusagen da Gewicht verteilen, kann man sich das so vorstellen sozusagen, oder Gehirnbereiche abkühlen, kann man das so sagen.
Das ist ein schönes Bild, ja, wie auf einer Waage oder die Abkühlung, ja, genau. Also so in etwa kann man sehen, gut, ich meine, der Vorgang ist im Prinzip nichts anderes als ein sogenannter Lern, also das ist ein Lernvorgang. Neurofeedback ist eine Methode, die dem Gehirn sozusagen ein neues Verhalten beibringt. Also wir sagen auch, dass das Gehirn, wie sich jedes Organ in unserem Körper, wie wir uns verhalten, verhalten sich auch Organe. Sondern wenn wir Magenverstimmung haben, dann krampft er. Das ist ein Verhalten, ja. Oder wenn wir übertrainieren, dann haben wir einen Muskel, der wehtut. Ja. Also das ist ein Organverhalten. Und das Gehirn ist letztendlich auch, in Anführungsstrichen, ganz einfach gesagt, jetzt gemeiner, das sollte man vielleicht nicht, aber um es verständlich zu machen, hat das Gehirn auch eine Art von Verhalten, das beeinflussbar ist. Ja. Allerdings nicht so, wie wir es dann normalerweise gewohnt sind, indem man sagen, ja, okay, wenn du das und das tust, dann wie bei der Verhaltenstherapie, da kriegst du eine Belohnung. Und wenn du das und das nicht tust, dann kriegst du eine Bestrafung. Oder wenn du das und das tust, bekommst du eine Bestrafung, weil du, was weiß ich, zum Beispiel, wenn ein Kind sich zum Beispiel nicht gut verhält, in der Schule dauernd den Unterricht stört, dann hat man ja auch die Möglichkeit der Bestrafung. Und das ist das sogenannte operante Konditionieren im Prinzip. Das sind zwei Methoden, durch Belohnung, also durch Verstärkung, ein Verhalten zu fördern, also die Auftretenswahrscheinlichkeit von einem Verhalten zu erhöhen, durch Belohnung. Durch Bestrafung ein Verhalten zu reduzieren. Beim Neurofeedback bestrafen wir allerdings nicht, das tun wir nicht, um Gottes Willen. Beim Neurofeedback ist es so, dass wir das Gehirn, die Hirnaktivität messen und schauen, was wollen wir verbessern? Ja, wir wollen zum Beispiel die Aktivität von einer Beta-Welle verbessern, also erhöhen die Amplitude, also die Aktivität von Beta erhöhen.
Weil der
Doch.
Mensch welches Problem hat, zum Beispiel?
Er kann sich schlecht konzentrieren. Er ist, nehmen wir es mal einfach, ein einfaches Beispiel, schlechte Konzentration, zu wenig Beta-Wellen. Ja, okay. Ne? So. Und meistens hat man da einen bestimmten Bereich von Beta, den man da jetzt mit einbezieht. So, man weiß, dass die Welle, also dass die Aktivität dieser Welle zu niedrig ist. Und jetzt habt ihr die Entscheidung getroffen, wir wollen die Aktivität von dieser einen Welle fördern und erhöhen. Also wir bieten dem Gehirn jetzt quasi eine Möglichkeit an, dieses Verhalten zu verändern. Weil es zu wenig macht von etwas, sollte es ein bisschen mehr von etwas machen. Und wir messen natürlich die Aktivität jetzt von dieser Welle und schauen nach, ob diese Welle, wo diese Welle gerade ihre Aktivität hat. So. Und jetzt geht es darum, wir wollen ja die Aktivität erhöhen. Und jetzt schauen wir nach, wenn diese Welle, die Aktivität von dieser Welle so ein klein bisschen stärker oder höher wird. Und das ist ja das, was im Gehirn ein ständiger Prozess ist. Wir haben ständige Auf und Abs von Aktivität. Manchmal ist die Aktivität etwas höher, manchmal ist sie niedriger. Das ist wie beim Herzschlag. Das Herz schlägt manchmal ein bisschen schneller, mal ab, manchmal wird ein bisschen langsamer. Das ist eine dynamische Anpassung an die jeweilige Situation. Ja? Und so, und jetzt haben wir haben diese natürlichen Schwankungen, die sowieso da sind. Also da geht es mal nach oben, mal geht es nach unten. Und in dem Moment, wo das Gehirn, wo diese Welle noch ein bisschen weiter nach oben geht, also eine bestimmte Schwelle, die wir festlegen mit unserem Neurofeedback-Programm, wenn diese festgelegte Schwelle überschritten wird, die ist natürlich so gelegt, dass sie überschritten werden kann. Und zwar in einem bestimmten Maße. Ne? Also wir setzen dann die Schwelle da ein, wo wir sagen, naja, das ist für das Gehirn schon möglich, darüber drüber zu kommen. Wenn es aber drüber kommt, über die Schwelle, die Aktivität, dann setzt eine sogenannte Belohnung ein. Also da gibt es sofort einen Reiz, einen Belohnungsreiz. Der ist natürlich jetzt für uns, das muss natürlich für denjenigen, der das Neurofeedback macht, irgendwas Angenehmes sein. Und da haben wir eine ganze Menge an Möglichkeiten. Also das ist im einfachsten Fall ist es ein Bild oder ein Video, das man sich anschaut. Und dann ist der Film, den man sich anschaut, der ist ja normalerweise immer hell, aber beim Neurofeedback wird das modifiziert. Und das heißt dann, also wenn die Schwelle überschritten wird, dann ist das Bild nicht dunkel, sondern es wird dann heller.
Ja,
Ansonsten
stimmt.
bleibt es dunkel, aber immer wenn die Schwelle überschritten wird, und das ist natürlich relativ häufig der Fall, dann wird das Bild heller. Und dieser Belohnungsreiz führt dazu, dass das Gehirn immer mehr von dieser Aktivität dann hervorbringt, die belohnt wird. Das ist wie beim Verhaltenstraining. Ein belohntes Verhalten wird häufiger auftreten als ein nicht belohntes Verhalten. So ändert sich auch langsam die Aktivität in dem Bereich, den wir durch Neurofeedback belohnen.
Kannst du uns mal sagen, so welche mit welchen Problemen oder sozusagen auch Krankheiten kommen denn Menschen zu dir, beziehungsweise hat denn deine Neurofeedback-Arbeit so den stärksten positiven Einfluss über die letzten Jahre? Kannst du uns da ein paar Beispiele geben?
Es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich unheimlich ausgeweitet. Wir haben also am Anfang, also als ich begonnen habe mit der Tätigkeit vor über 20 Jahren, waren es eigentlich hauptsächlich Kinder mit ADS und ADHS, die in die Praxis kamen, wo die Eltern die Kinder gebracht haben. Und dann hat sich das immer weiter ausgedehnt. Dann kamen Leute mit, zum Beispiel auch mit Tinnitus zu uns, kamen Leute mit Schlafstörungen. Leute mit psychischen Traumen, Leute mit Fibromyalgie, also leider so auch systemische Sachen, die da mit
Depression auch?
Depressionen, ja,
Burnout wahrscheinlich auch, oder?
Angststörungen war mit dabei, ja, also immer mehr Menschen auch mit posttraumatischen Belastungsstörungen, ja, Stress, Burnout auf jeden Fall, ein Riesenthema, ja.
Und da ist es auch so, dass man praktisch jetzt mal rein funktionell gesprochen tatsächlich auf eine, vielleicht ist Fehlfunktion das falsche Wort des Gehirns, aber sozusagen mal auf eine ungünstige Art und Weise, wie das Gehirn sozusagen taktet, schaltet, funktioniert, dass man es zurückführen kann und das Gehirn sozusagen praktisch wieder, wenn man so will, wie ein guter Lauftrainer. Ich stelle mir das immer im körperlichen Bereich vor. Ne? Manchmal haben die Leute irgendwo Schmerzen und sagen, ich verstehe das nicht, ich mache doch eh schon so viel Sport. Aber wenn du anschaust, wie die laufen sozusagen, dann trainieren die teilweise beim Laufen oder wenn die an irgendwelchen Geräten sitzen, trainieren die eigentlich in dieses falsche Bewegungsmuster noch richtig rein und verschlimmern eigentlich sozusagen den Schmerz. Also im Fitnessstudio muss man sagen, machen sich mehr Leute kaputt als gesund, so wie die beieinander sind. So, und da geht es ja erstmal darum, dass man den praktisch wieder in eine Grundrichtung, in das Richtige bringt, also ausbalanciert sozusagen. Das kann man sich ja so bei dir praktisch auch vorstellen, ne?
Ja, also durch das Training wird das Gehirn sozusagen wieder auf eine normale Aktivität zurücktrainiert. Ja. Also, wobei wir sagen müssen, wir wollen eigentlich nicht alle normal machen. Also, es geht darum, normalere, also nach allem, was wir jetzt feststellen, nach den vielen Jahren Erfahrung, die wir mit unserem Neurofeedback haben, also mit der Methode, die wir anwenden, die ja nicht jeder anwendet. Wir messen, wir schauen nach, ist die Aktivität, die wir trainieren, wirklich, ist es nötig, das Alpha runter oder die Theta-Wellen runter zu trainieren oder rauf zu trainieren? Ist es wirklich nötig und macht es auch? Und da, weil du, nur dann macht es ja Sinn, wenn ich etwas verändere, was tatsächlich veränderungswürdig ist, was sich durch die Messung veränderungswürdig zeigt, weil wir damit deutlich effektiver sind, wie wenn wir so eine Art Standardprotokoll nehmen und das wir dann das sozusagen für jeden dann nehmen dann hoffen, dass es funktioniert. Und das ist eben nicht der Fall. Der entscheidende Punkt ist bei uns, die Methode, die wir anwenden, ist wirklich schauen, was ist los im Gehirn? Warum hat der Mensch eine Angststörung? Warum hat der chronische Schmerzen? Warum kann der nicht schlafen? Und wir schauen uns die Biomarker dazu an. Und dann ist die Methode Normalisierung, aber nicht die totale Normalisierung. Wir sagen nicht erst, wenn das jetzt wieder eine normale Aktivität hat, dann ist der wieder fit und dann geht es dem besser, sondern das Schöne und das wirklich Schöne, ja, ich finde, das war Schönes, das Gehirn hat so eine tolle Anpassungsfähigkeit. Es ist eigentlich oft schon zufrieden, wenn wir nur ein kleines bisschen in die richtige Richtung es bewegen. Und das ist schon der Impuls, der dazu führt, dass das Gehirn sich selbst besser, immer besser reguliert. Wir sprechen ja von Selbstregulation hier und nicht von einer, ja, du musst jetzt da hart arbeiten oder so und musst dann regelmäßig dies und das machen, sondern der Weg zur normalen Aktivität ist die gesündere Aktivität, ja. Und das ist etwas, was auf eine sehr sanfte Art und Weise passiert. Und natürlich beobachten wir ständig auch den Fortgang der Therapie und schauen nach, was verbessert sich dabei. Ja? Wir machen sogenanntes Symptomtracking. Wir schauen auch, wie hat sich was hat sich getan in den letzten 5, 6, 7 Sitzungen und haben dann immer noch die Möglichkeit zu modifizieren, die Parameter in der Neurofeedback-Therapie entsprechend zu verändern, damit der Prozess optimal vonstatten geht. Also wir schauen uns immer auch an nach jeder Sitzung, wenn der Patient wieder zu uns kommt, was hat sich verändert und kann er jetzt besser schlafen, ist seine Symptomatik, hat sich die reduziert, wie geht es ihm zu Hause, wie geht es ihm in der Arbeit, wie geht es ihm in der Schule, wie auch immer. Und das sind so, wir beobachten sehr genau und messen dann auch immer wieder nach, ob sich die entsprechende Parameter auch so verändern, wie wir sie eigentlich wünschen zu verändern, ja.
Also es ist also keine Normalisierung im Sinne von alle haben wieder das gleiche Hirn, sondern eher eine Harmonisierung sozusagen, dass einfach die Funktionsweise wieder so funktioniert, dass der Mensch mit eigentlich seine Individualität ja auch besser ausleben kann, sozusagen, so verstehe ich es, ne? Kannst du
Ja, absolut.
da, Thomas, uns vielleicht nochmal in ein Feld auch reinführen? Das finde ich mal ganz spannend. Also in der Alltagsküchenpsychologie hört man ja ganz oft so das Thema linke, rechte Gehirnhälfte. Da müsste man mehr die rechte Gehirnhälfte wieder mit dazu nehmen und so weiter. Ich zucke da immer so ein kleines bisschen zusammen, weil ich mich natürlich jetzt mit den Themen schon sehr, sehr viel beschäftigt habe. Aber mir hört keiner zu, weil ich bin ja kein Hirnforscher. Also jetzt hat man hier den Experten mal vor uns sitzen und dabei kannst du uns mal vielleicht ein kleines bisschen einführen in diese Thematik. Rechte, linke Gehirnhälfte, ne? Also so der klassische Alltagswissensstand der Menschen ist ja, linke Gehirnhälfte ist so das Rationale und fürs Rechnen und Nachdenken, was ich so, also so kognitiv und rechte Gehirnhälfte ist so emotional und Musik und Rhythmus und Gefühle und so weiter. So, kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie es wirklich ist?
Ja, also die Frage nach rechte, linke Hirnhälfte ist schon immer noch sehr, sehr tief verwurzelt in der Alltagspsychologie oder das, was jeder unter Psychologie mehr oder weniger versteht. Das ist natürlich alles mit Mythen besetzt und vieles von dem stimmt so nicht mehr. Ja, also ja, generell kann man sagen, es gibt eine sogenannte Hemisphärenasymmetrie. Die linke Hirnhälfte hat zum Beispiel schon andere Aufgaben als die rechte Hirnhälfte, ganz klar. Wie zum Beispiel Sprache ist links meistens, ja. Raumwahrnehmung ist mir rechts zum Beispiel, das kann man schon sagen. Aber wenn ich muss einmal schmunzeln, wenn Leute sagen, ja, bei dir arbeitet die linke und rechte Hälfte nicht richtig zusammen. Ja. Also wir können das tatsächlich messen. Und wenn ich dann das QEG mir anschaue, da sehe ich ja die Zusammenarbeit der Hirnhälften. Und die Leute, bei denen, die wohl meinen, sie hätten da eine schlechte Zusammenarbeit der Hirnhälften, die haben meistens sehr, sehr, sehr gute Werte, was die sogenannte Kohärenz angeht von links und rechts. Also das ist schon sehr, sehr, sehr mythenbehaftet. Ja. Was immer wieder interessant ist, wenn die meisten Leute denken immer, die rechte Hirnhälfte wäre die gute und die linke wäre die schlechte, weil die linke da Zahlen nur zu tun hat und nur sozusagen sehr formal denkt und nicht fühlt, ja, und die rechte Hälfte, die Gefühlshälfte, die kreative Hälfte. Das ist auch ein sehr einfaches Bild, was man da sich macht vom Gehirn. Tatsache ist zum Beispiel, das ist tatsächlich der Fall, dass zum Beispiel die linke Hälfte tatsächlich diejenige ist, die eigentlich die ist, die man eher bevorzugen sollte, anstatt der Rechten. Denn die Rechte, das weiß man auch, das ist schon einigermaßen gesichert, was die Emotionen angeht, ist die rechte Hälfte eher diejenige, die negative Emotionen erzeugt, für diese zuständig ist, und die linke Hälfte eher für die positiven Emotionen und eher so die optimistische Hälfte ist, ja. Das kann man schon sagen. Das ist auch das, was zum Beispiel in der Therapie tatsächlich Anwendung findet. Bei Depressionen behandelt man mehr die linke Hirnhälfte. Also zum Beispiel, wenn man das ein Verfahren nimmt wie transkranielle Magnetstimulation, da haben die diese Spulen immer an der linken Hirnhälfte, am linken Frontallappen angesetzt und nicht am rechten, weil man die Aktivität der linken Hirnhälfte etwas anheben möchte, damit die rechte Hälfte nicht so eine Dominanz hat, was so die emotionale Lage angeht, ja.
Aber du kannst praktisch schon sagen, also was weiß ich, wenn jetzt einer, sage ich jetzt mal, nachdenkt über irgendwas oder also da jetzt sehr kognitiv unterwegs ist, na, am Grübeln ist auf gut Deutsch gesagt, wo man sagen wird, aha, der ist also jetzt linkshirnig unterwegs, wie man das so im Alltagssprech sagt. Es ist schon so, dass wenn einer praktisch grübelt, dass er da schon sehr wohl auch genauso mit auf der rechten Gehirnhälfte sozusagen auch mit aktiv ist. So. Also die eine Gehirnhälfte ist nicht abgeschaltet sozusagen, oder?
Wenn jemand im Dauergrübelzustand ist, dann hat er eigentlich eher die rechte Hirnhälfte eingeschaltet. Aha. Wobei das wiederum sehr ein, also wenn es eher die negativen Gedanken sind, dann ist eher die rechte Hirnhälfte beteiligt, ja. Was natürlich, also, das ist alles sehr, sehr, sehr einfach. Heute spricht man eher von Netzwerken, ja, im Gehirn. Also zum Beispiel gibt es das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk, was auf Englisch Cold Mode Network heißt. Und dieses Netzwerk ist zum Beispiel ganz entscheidend beteiligt an so Themen wie ja, wenn man dauernd grübelt. Dieses Netzwerk hat die Aufgabe, ist wichtig, das zu haben, aber es ist eigentlich eher dieses Selbstreflektive. Wenn dieses Netzwerk aktiv ist, dann sind wir eigentlich von der Hirnaktivität her eigentlich mehr nicht aktiv. Ja. Also das ist das Netzwerk, was deutlich aktiver wird, wenn wir eigentlich versuchen, nichts zu tun. Ja. Wenn wir einfach nur da sitzen und ja, irgendwie mit uns nichts beschäftigen. Das geht natürlich nicht, weil wir können uns nicht mit nichts beschäftigen. Aber in dem Moment, wo wir im Ruhezustand sind, also sozusagen kognitiver und emotionaler Leerlauf, ja, in dem Moment wird dieses Ruhezustandsnetzwerk aktiv. Und wenn wir nicht irgendwie mit, wenn wir nicht nichts lesen oder wenn wir uns nicht mit irgendwelchen zielführenden Aufgaben beschäftigen, dann ist dieses Ruhezustandsnetzwerk voll dabei und sozusagen, es unterhält das Gehirn mit sich selbst, mit seinen eigenen Inhalten. Wenn dieses Netzwerk zu aktiv ist, ja, dann können wir auch sehr leicht in die Depression verfallen oder halt uns ständig mit unseren vergangenen Fehlern beschäftigen zum Beispiel. Also dieses Selbstreflektive, das ist dann eher der Fall, als wie man mal sagt, das ist jetzt nur die rechte Hirnhälfte oder hauptsächlich die linke Hirnhälfte sehr aktiv. Das ist eine neuere Theorie, die aber auch durch bildgebende Verfahren belegt ist, was wir auch sehen können, wenn wir Leute untersuchen oder beim Meditieren. Da ist tatsächlich interessant, dass sich dieses Ruhezustandsnetzwerk mehr und mehr von der Aktivität verabschiedet und mehr das sogenannte exekutive Kontrollnetzwerk aktiv wird bei einer bestimmten Art von Meditation, der Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel. Und
Okay.
das sind so Sachen, also die modernere Sichtweise sieht das Gehirn als Arbeit in verschiedenen Netzwerken. Also die Netzwerke haben verschiedene Funktionen und das Gehirn switcht sozusagen von einem Netzwerk ins andere, je nachdem, was gerade verlangt wird.
Okay. Du hast schon einen spannenden Begriff reingeworfen, den ich jetzt als nächstes auch gebracht hätte, Stichwort Meditation. Jetzt wird es natürlich nochmal interessant. Generell natürlich an jemanden, der jetzt in diesem, ja, sage ich mal, im weitesten Sinne ja trotzdem in der Hirnforschung aktiv ist mit dir, den jetzt nach Spiritualität zu befragen, wird vielleicht nicht jedem als erstes einfallen, aber ich mache es trotzdem. Was würdest du sagen, hat denn, und so verstehe ich auch deine Arbeit ein Stück weit, weil du da, ich weiß aus unserem Vorgespräch auch, dass du da sehr offen bist, sage ich jetzt mal, auch aus wissenschaftlicher Perspektive, glaube ich, offen bist. Es ist ja eher im Endeffekt so eine Art Schulterschluss zwischen der Disziplin, wenn man das so nennen will, der Spiritualität und eben auch der Hirnforschung sozusagen, die hier ja jetzt eigentlich merken, Mensch, miteinander kann man eigentlich ganz viele Dinge besser verstehen und vor allem eben auch nutzbar machen dann für die Menschen, eben zum Beispiel durch Meditation. Welche Rolle spielt spirituelle Arbeit beziehungsweise eben auch jetzt Praktik wie Meditation für ein gesundes Gehirn?
Ja, die Meditationsforschung, ich meine, da ist jetzt wirklich auch in den letzten Jahren sehr viel passiert. Und das ist ja toll, dass sich da viele Wissenschaftler jetzt auch um das Thema bemühen und mehr Licht in dieses Feld bringen. Und spannend dabei ist tatsächlich, dass wir bei der Meditation auch mit verschiedenen Bewusstseinszuständen arbeiten. Es gibt ja auch nicht die Meditation, sondern verschiedene Arten von Meditationen, und jede Art von Meditation bringt auch verschiedene Hirnwellen oder Hirnwellenmuster hervor, verschiedene Aktivitäten, verschiedene Netzwerken. Was dabei wirklich auch spannend ist, dass das, was früher, also eigentlich hat sich die Neurofeedback Gesellschaft, die Community eigentlich schon auch sehr früh mit diesen Themen beschäftigt, und da ist es dann eigentlich so ein bisschen mehr in Verruf gekommen, weil es so esoterisch klang oder alles, was so ein bisschen nach Bewusstseinserweiterung geklungen hat, war eigentlich verpönt. Und dann war auch der Ruf von Neurofeedback eine Zeit lang auch ein bisschen angeschlagen, dadurch, dass es sozusagen in diese ganze New Age und Esoterik-Szene irgendwie auch eingegangen ist. Und das hat man dann nicht sehr, sehr ernst genommen, weil das damals noch lange noch nicht so erforscht war wie heute. Heute ist das alles viel seriöser und wird viel ernster genommen, Gott sei Dank, weil durch Leute wie Kabat-Zinn oder so, die diese Achtsamkeitsmeditation bekannt gemacht haben, der Richard Davidson zum Beispiel. Das sind wirklich auch Forscher und Wissenschaftler, die das sehr, sehr, sehr ja, auch mit Zahlen belegen können, was da passiert, und die Hirnforschung eben damit mit einbezogen haben. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, und dass man in der Richtung deutlich mehr forscht und weitermacht, weil auch da sind wir erst am Anfang. Also meine Erfahrung mit über, weiß ich, wie viele EEGs, aber glaube ich, habe in meinem Leben 10.000 verschiedene QEGs angeschaut, und mindestens, wenn nicht deutlich mehr, bei den Meditierern, wo wir jahrelang unterwegs waren mit dem Dr. Joe Dispenza auf seinen Meditations-Events, und da hatten wir wirklich extrem interessante Beobachtungen machen können, die mich selbst sehr, ja, wo ich viele, viele Fragezeichen in meinem Gehirn auf einmal hatte, wo ich, das gibt's nicht, das kann nicht sein, wie kann ein Gehirn solche enormen Hirnwellen, solche Wellen erzeugen, solche Muster erzeugen, die wir eigentlich mit unserem bisherigen Verständnis nicht wirklich erklären können. Also da war ich sehr, 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 sehr überrascht, auch was da noch an Entdeckungen möglich ist. Und da haben wir wirklich erst angefangen zu forschen und zu schauen, was ist da mit diesen Gehirnen los, die so in diese tiefen Meditationszustände eintauchen und ihre Hirnwellen so extrem verändern, ja.
Also das heißt, du kannst also sehen oder hast gesehen nachweislich, dass sozusagen bestimmte Formen von Meditation, wenn sie dann entsprechend auch geführt, eingeleitet und so weiter, wenn der Rahmen stimmt sozusagen, dass das zur sozusagen komplett außergewöhnlichen Gehirnprozessen und Zuständen sozusagen führt, was ja dann eben auch außer körperliche Wahrnehmungen oder eben sonstige Bewusstseinszustände, die die Leute ja auch immer wieder beschreiben, ja seit Jahrzehnten, wenn man eigentlich so will, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ja immer wieder auch beschreiben, erklären würde oder zumindest einen Hinweis drauf gäbe. Aber nochmal zu der Frage zurück, für ein gesundes Gehirn, welche Rolle kann da Meditation spielen? Also hat das einen aus deiner Erfahrung raus jetzt mal, unabhängig, welche Studien es da gibt. Na, ich sage ja auch immer, jede Studie ist ja gut und schön. Ich will immer wissen, wer hat es in Auftrag gegeben und wer bezahlt dafür, dass das gibt, gell? Aber jetzt mal aus deiner Sicht, weil du bist ja da wirklich neutral, hat das eine Auswirkung aufs Gehirn in irgendeiner Art und Weise und somit ja auch auf den Gesundheitszustand der Menschen?
Absolut, absolut. Also das ist das, was bei jedem, der nach einer paar Meditationssitzungen, also wer übt, wer das regelmäßig macht, also bei jedem verändern sich die Hirnstrukturen, also nicht die Hirnstruktur, sondern die Art und Weise, wie das Gehirn Hirnwellen erzeugt. Es ändert sich das Alpha, es ändert sich die Beta-Wellen. Also wir haben das in unseren Studien immer wieder gesehen und immer wieder nachgewiesen, dass sich da wirklich etwas, und nicht nur verändert im Bereich des Messbaren, was das EEG angeht oder das qEEG, sondern auch in der Wahrnehmung, auch in der Wahrnehmung von was einem stresst und was einem nicht stresst, ja, in der Wahrnehmung von sozialen Beziehungen oder in der Art und Weise, wie man soziale Beziehungen pflegt und wie schnell man von irgendwas aufgeregt ist oder wie schnell man sich wieder beruhigt nach einer Stressphase. All das ist tatsächlich auch sichtbar im Alltag. Ja. Jeder, der meditiert, wird das merken, und das sagt ja auch, so wie auch die Studien, wer regelmäßig meditiert, lernt besser, hat ein besseres Gedächtnis. Also all das, was wir durch Meditation, aber das ist das, was auch teilweise im Neurofeedback passiert, weil wir die übermäßige Aktivität reduzieren durch Neurofeedback, genauso aber wie durch Meditation sich die übermäßige Aktivität wieder normalisiert und reduziert, oder zu wenig Aktivität plötzlich sich auch verändert und wieder regelrecht wird, ja. Das sind so Sachen, die feststellbar sind. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel einen Zweig im Neurofeedback, der heißt Neuromeditation, wo man mit Hilfe von Neurofeedback auch den Zustand der Meditation, dass man da besser hineinkommt. Ja? Weil viele haben keinen Zugang zur Meditation, die brauchen noch ein bisschen so eine Hilfe dazu. Und da kommt diese Neuromeditation sehr, sehr gut helfen dazu. Und wir waren auch die Ersten, die so Kurse angeboten haben. Wir bieten die Kurse auch an. Wir haben einen Kollegen, der sich damit ganz intensiv beschäftigt, der auch diese Kurse anbietet, jetzt in Deutschland. Da gab es einen, da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten auch für denjenigen, der gesund ist, der sagt, ich habe keine Angst, keine Depression, ich möchte eigentlich an der Art und Weise, ich möchte an meinem Wohlbefinden etwas ändern. Ich will
Oder auch in der Leistungsfähigkeit wahrscheinlich.
gesünder leben und leistungsfähiger sein, ohne mich sozusagen zu verausgaben, ohne in den Burnout zu kommen. Und das ist ja ganz wichtig, dass man die Leistungsgrenze oft gar nicht spürt und dann einmal merkt, ob jetzt ist man im Burnout. Und da hilft diese Meditation insgesamt natürlich sehr gut.
Gibt es auch, vielleicht so schon langsam Richtung Abschluss gefragt, aber gibt es auch Erfahrungen oder Sichtweisen von dir, dass Meditation sich auch mal auf ein Gehirn kontraproduktiv auswirken könnte. Weil, also ich sage es jetzt mal so, aus anderen Bereichen heraus ist es ja so, ne, wenn einer zum Tennisspielen anfängt, Tennis ist ein wunderbarer Sportart, ne? Und Bewegung ist für jeden Menschen grundsätzlich mal gut. Und trotzdem gibt es ja eben bestimmte Einschränkungen oder bestimmte Fehlfunktionen in einem Körpersystem, dass wenn der jetzt falsch zum Tennisspielen anfängt und das nicht richtig lernt, dass er die Probleme, die er hat, an der Stelle nicht erstens nicht loskriegt, obwohl er sich eigentlich bewegt, weil er ausgesagt hat, sie müssen sich mal ein bisschen mehr bewegen.
Oh ja.
Oder vielleicht sogar noch verschlimmert. Ich habe da meine Erfahrung mit Leuten, die dann so von YouTube-Videos oder sonst irgendwas oder aus Büchern Meditation irgendwie gelernt haben, habe ich da so meine Erfahrung schon gemacht, dass es manchmal auch zu einer vielleicht schlechten Sichtweise oder negativen Haltung gegenüber Meditation oder ähnlichen Praktiken kommt, weil es halt einfach nicht vernünftig und nicht gut begleitet erlernt wurde. Wie ist da deine Perspektive draus aus dieser wissenschaftlichen Sicht?
Kann ja eigentlich wirklich nur zustimmen, Stefan, weil die Leute, die meditieren und einfach jetzt mal sagen, ja gut, das heißt, meditieren ist gut, aber nicht jeder wird sofort mit jeder Art von Meditation gut vorankommen, beziehungsweise es gibt Meditationsarten, wo vielleicht der ein oder andere das System nicht wirklich nützt und gut tut. Wer völlig neu ist in dem Thema und gleich, was weiß ich, tief einsteigen will und vor allen Dingen ohne gute Anleitung. Ja. Ich meine, schon immer haben Menschen, die meditieren, haben jemand gehabt, der sie angeleitet hat. Ich will es nicht sagen unbedingt Guru, aber man hat sich jemanden gesucht, der erfahren ist und der einen hilft, da gut reinzukommen, ja, oder auch rauszukommen, je nachdem. Ja. Aber es war immer schon so. Und man kann es nicht aus Büchern lernen im Prinzip, sondern man sollte sich wirklich Gruppen anschließen, wo man auch sich austauschen kann. Ja. Das ist bei allen Sachen, wo es um Bewusstseinsveränderung geht, da braucht man jemanden, der einen da leitet und führt. Anders geht es nicht. Und deswegen, ja, wer da einsteigt, der sollte sich wirklich mit guten Lehrern zusammentun und diese Retreats machen, damit man sich austauschen kann. Und nicht jede Meditationsart ist für jeden geeignet. Das ist genau das Thema, was wir auch in der Neuromeditation haben. Da haben wir diese vier verschiedenen Meditationsformen und dann merkt man, welche Form einem am besten liegt. Und dann kann man immer nur, wenn man da gut reinkommt und sich gut damit fühlt, kann man immer nur überlegen, ob man die anderen mit einbezieht, aber nicht gleich alles auf einmal und das auch wieder so als Leistung sehen. Also ich muss jetzt unbedingt meditieren, ich muss in diesen tiefen Zustand und ich muss in die Erleuchtung kommen. Ich will, ich, das war, was leider passiert, weil wir sind eine Leistungsgesellschaft und alle mit diesen Gedanken von Leistung aufgewachsen. Wenn wir dann sehen, ah, der hat einen super Zustand erlebt und ah, das und aber ich habe das nicht, warum habe ich das nicht? Ja, also da entsteht auch sowas wie wieder so ein Leistungsgedanke. Und wenn das wieder einfließt, dann sind wir am falschen Weg, ja. Und das muss man aber merken und da muss man sich auch austauschen können mit Erfahrenen und mit anderen und das Gespräch suchen. Dann kann das wirklich eine unheimlich tolle Sache sein. Ansonsten läuft man auch Gefahr, wenn man selber schon ein bisschen psychisch angeschlagen ist. Und versucht jetzt da in so einen Zustand zu kommen, das kann auch wirklich gefährlich sein. Ja. Also das
Ja,
muss man auch sehen. Ja.
so ist es. Ja, schön, dass du es gesagt hast. War der perfekte Pitch für mein Mentoring-Programm. Ja, also, nee, ganz im Ernst, Leute, es ist genau so, wie es der Thomas sagt. Holt euch da wirklich Begleitung, holt euch Hilfe. Ne? Also,
Das war sehr.
das findet ihr bei mir, das findet ihr auch an anderen Stellen, aber lasst euch professionell da unterstützen, begleiten und findet dann eure Wahl, euren Weg, eure Methodik, was für euch gut funktioniert. Thomas, zum Abschluss, wenn jetzt jemand sagt, das ist spannend, auch gerade Neuromeditation oder andere Dinge, ich habe jemand, ich bin jemand, ich kenne jemand, der da durchaus einige Herausforderungen hat, gesundheitlicher Art, gehirntechnischer Art oder leistungsfähiger werden will, was auch immer, wenn das jemand anspricht, wie kommt man denn mit dir und deinem Institut in Kontakt? Was kann ein guter Weg sein? Was wäre ein guter nächster Schritt jetzt zum Beispiel nach so einem Gespräch, wenn sich das jetzt jemand bis hierher angehört hat?
Ja, man kann auf unsere Webseite gehen, www.neurofeedback-info.de. Oder wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will, was ist Neurofeedback, was ist da alles mit dabei, dann kann man auch auf meinen Blog gehen, einfach in Google eingeben, Thomas Feiner Neurofeedback Blog und auch mal auf meine Blogseite. Das ist ein Blog, den ich ständig auch erweitere und neue Themen damit mit einpflege. Da kann man sich mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen über das Thema und ja, wer Interesse hat, kann natürlich gerne dann auch mit mir selber direkt Kontakt aufnehmen und ja, bin gerne bereit, auch Gespräche zu führen und
Genau.
zu beraten natürlich. Sehr gerne.
Genau. Und dann in den Genuss der Arbeit zu kommen. Und du bildest ja auch aus. Das ist vielleicht auch noch spannend für viele Leute, die das Thema richtig spannend finden. Ihr könnt euch dort auch ausbilden lassen. Ihr müsst übrigens nichts googeln. Ihr könnt von mir aus googeln, aber ihr müsst gar nichts googeln, weil alle Dinge, die jetzt der Thomas gesagt hat, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes unten, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr mit einem Klick dann direkt den Blog vom Thomas und vieles mehr. Und genau, das ist dann der schnellste Weg dorthin. Ich sage dir ganz herzlichen Dank. War ein spannendes Gespräch, ein kurzer, schneller, aber intensiver Flug über alle möglichen Themen. Ich glaube, es bietet Stoff für mehr in der Zukunft, noch, dass wir da noch tiefer einsteigen in der Zukunft.
Sehr gern. Danke, lieber Stefan, für die Einladung. Hat mich sehr
Sehr gern.
gefreut. War ein sehr schöner Austausch mit dir und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke dir, mach's gut.
Du auch.